Das Thema der Predigt ist Zeuge sein. Und wir haben es gehört in der Textlesung von Björn, die nicht der Predigttext ist, der kommt später. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in der ganzen Welt. Das ist ein Satz, wie ich finde, der so manche Fromme schon sehr begleitet hat, der manchen Frommen massiv Druck gemacht hat, andere Fromme freigesetzt hat. Und wenn es dir so geht, wie es mir manchmal schon gegangen ist, dass dieser Satz, ihr werdet meine Zeugen sein, durchaus ein bisschen druckbehaftet sein könnte, dann seid ihr hier genau richtig. Und diesem Zeuge sein, dem will ich mal ein bisschen nachgehen heute. Das ist ja, wenn wir den im Zusammenhang mit dem Bibeltext lesen, ein typisch frommer Begriff, ne? Zeugnis geben, wenn man hier vorne steht, oder Jesus bezeugen. Das Wort benutzen wir so, ohne uns vielleicht zu hinterfragen, was bedeutet das denn? Denn das Wort Zeuge, Zeugnis, das hat ja durchaus völlig andere Begriffe. Das kennt jeder, das verwendet jeder auch außerhalb des Gottesdienstes oder des Hauskreises. Ne? Und man hat mehr oder weniger gute Erfahrungen mit dem Zeugnis oder dem Zeuge sein. Ja, Lehrer lachen jetzt, Schüler lachen nicht mehr. Das Zeugnis, das kann beschwerend sein. Oder man ist Trauzeuge. Ja, da fragt man sich manchmal, was mache ich hier eigentlich, außer diese eine Unterschrift, die nötig zu sein scheint beim Standesamt. Ist damit noch mehr verbunden? Was bezeuge ich denn da vielleicht? Wer schon mal vom Arbeitgeber ein Zeugnis bekommen hat, der weiß auch, das kann gut und das kann schlecht sein. Wer als Arbeitgeber eins geben muss, der weiß, dass damit auch eine Verantwortung verbunden ist. Die wenigsten von euch werden schon mal Zeuge bei Gericht gewesen sein oder das erlebt haben, was das bedeutet, bei der Polizei oder bei Gericht gar als Zeuge aufzutreten. Aber davon erfahrt ihr, verspreche ich euch, heute mehr als euch vielleicht lieb ist. Und warum mache ich das? Warum macht das nicht der Björn? Dieses Thema, also der Predigttext, die Geschichte, um die es geht, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da wurde auch schon drüber gepredigt. Aber der Aspekt, den ich mir rausgegriffen habe, nämlich dieses Zeuge sein, da meine ich, ohne dir, Björn, zu nahe treten zu wollen, da habe ich mehr Ahnung davon als du. Die Frage, die sich dann vielleicht anschließt, oder andere Fragen um den Bibeltext, den kriegen Theologen tatsächlich besser hin als wir Juristen, obwohl wir nahezu alles können. Mir hat das Mut gemacht, dass ich in der Bibel genau davon aber auch lese, dass Nicht-Theologen aus ihrem beruflichen Hintergrund Dinge ganz gut verstehen können, die wir in der Bibel lesen. Oder dass Jesus Beispielgeschichten aus dem Berufsleben gewählt hat, die heute nicht mehr so aktuell sind. Es gibt wenige hier unter uns, die echte Erfahrung haben mit Landwirtschaft, mit Weinbau, mit Schafhaltung. Aber das sind die drei Dinge, die ständig als Beispiel in der Bibel genannt werden. Hilft uns heute mit unserer Erfahrung, wer einen Bürojob hat und am PC sitzt, ja, das kann man sich zwar was darunter vorstellen, aber es lebt nicht so in uns. Im Lukas 7, Vers 8, also um den Vers 8 herum, da haben wir einen, der ist von Beruf Soldat. Ein Offizier, der zu Jesus kommt und der von Jesus was verlangt. Und da lesen wir im Vers 8, auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er, befehle ich einem, dann führt er meinen Auftrag aus. Und deswegen, wegen dieser Erfahrung, die er als Soldat macht, als Offizier, kommt er zu Jesus und sagt, und von dir verlange ich das jetzt auch. Wenn ich das von meinen Soldaten verlangen kann und die das machen, dann weiß ich, wenn du befiehlst, dann gehorchen dir die Mächte. Und deswegen mein Versuch heute, dieses Zeuge sein, euch mal ein bisschen näher zu bringen. Und damit ich das nicht ganz alleine machen muss, habe ich meinen Hauskreis gebeten, mir dabei zu helfen. Ihr dürft jetzt alle nach vorne kommen und den Predigttext mal lesen. Oder euch nahebringen.
Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war.
Rabbi,
fragten die Jünger,
wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern?
Weder noch, antwortete Jesus.
Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein.
Dann spuckte er auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf.
Geh jetzt zum Teich Siloah und wasch dich dort.
Siloah heißt übersetzt der Gesandte. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Seine Nachbarn und andere Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt:
Ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte?
Einige meinten:
Er ist es.
Aber andere konnten es einfach nicht glauben und behaupteten:
Das ist unmöglich. Er sieht ihm nur sehr ähnlich.
Doch, ich bin es,
bestätigte der Mann selbst. Da fragten sie ihn:
Wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst?
Er berichtete:
Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen. Dann schickte er mich zum Teich Siloah. Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan. Und jetzt kann ich sehen.
Wo ist denn dieser Jesus?
Fragten sie weiter.
Das weiß ich nicht,
gab er ihnen zur Antwort. Sie brachten den von seiner Blindheit geheilten Mann zu den Pharisäern. Es war nämlich gerade Sabbat, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn:
Wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst?
Der Mann erzählte:
Jesus strich einen Brei auf meine Augen. Ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen.
Einige der Pharisäer meinten:
Von Gott kann dieser Mann nicht kommen, denn er hält sich nicht an die Sabbatgebote.
Andere aber wandten ein:
Wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen?
So gingen ihre Meinungen auseinander. Dann erkundigten sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war.
Pharisäer.
Entschuldigung. Durch ihn kannst du jetzt also sehen. Was meinst du, wer dieser Mann ist?
Er ist ein von Gott gesandter Prophet,
antwortete er. Doch die Pharisäer wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen war. Sie ließen deshalb seine Eltern holen und verhörten sie.
Ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er von Geburt an blind war? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann?
Die Eltern antworteten:
Ja, das ist unser Sohn und er war von Geburt an blind. Das wissen wir genau. Aber wie es kommt, dass er es jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Fragt ihn doch selbst. Er ist alt genug und kann euch am besten selbst Auskunft geben.
Diese ausweichende Antwort gaben die Eltern, weil sie vor den führenden Juden Angst hatten. Denn die hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Christus, dem von Gott gesandten Retter, bekannte. Nur deshalb hatten die Eltern gesagt: Er ist alt genug. Fragt ihn selbst. Also verhörten die Pharisäer den Geheilten zum zweiten Mal. Sie beschworen ihn:
Bekenne dich zu Gott und sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein sündiger Mensch ist.
Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht,
antwortete der Mann.
Ich weiß nur eins: Ich war blind und jetzt kann ich sehen.
Aber was hat er denn gemacht? Wie hat er dich geheilt?
Versuchten sie erneut herauszubekommen. Verärgert erwiderte der Mann:
Das habe ich euch doch schon gesagt. Habt ihr nicht zugehört? Warum soll ich alles noch einmal erzählen? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden?
Da wurden sie zornig und schrien ihn an:
Du bist sein Jünger? Wir sind Moses Jünger. Von Mose wissen wir, dass Gott zu ihm geredet hat. Aber von diesem Menschen wissen wir noch nicht einmal, wo er herkommt.
Das ist ja merkwürdig,
entgegnete der Mann.
er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir wissen doch alle, dass Gott die Gebete der Sünder nicht erhört. Aber wer Gott ehrt und nach seinem Willen lebt, den erhört er. Noch nie, seit Menschengedenken, hat jemand einen von Geburt an Blinden das Augenlicht geschenkt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, hätte er das doch gar nicht tun können.
Da fuhren sie ihn an.
Du warst schon bei deiner Geburt ein Sünder und willst uns belehren?
Dann schlossen sie ihn aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn:
Glaubst du an den Menschensohn?
Herr, sag mir, wer er ist, damit ich an ihn glauben kann.
Erwiderte der Geheilte:
Du hast ihn schon gesehen, und in diesem Augenblick spricht er mit dir.
Gab sich Jesus zu erkennen.
Ja, Herr,
rief jetzt der Mann.
Ich glaube.
Und er warf sich vor Jesus nieder.
Vielen Dank. Ich finde, das wird noch mal viel deutlicher, wenn man den Text in verteilten Rollen liest, wer hier was sagt und was hier wichtig ist. Und jetzt zeige ich euch noch mal, das hatte ich vorhin vergessen tatsächlich, um was geht's heute. Das sind meine vier Punkte. Mein Vater, der Prediger war, hat immer gesagt, drei Punkte sollte eine Predigt haben und man sollte mindestens einmal lachen. Das mit dem Lachen habe ich schon erledigt. Und ich habe vier Punkte. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Also, was ist ein Zeuge? Der erste Punkt. Und jetzt wird es juristisch. Ich versuche das Referendaren oder Studenten, die mir begegnen, immer mal nahezubringen. Es gibt so ein paar Merkworte, ne, die man im Studium lernt oder später und mit denen man sich Sachen merken kann. Und das ist ein Merkwort, Saputz. Was bedeutet dieses Merkwort? Man merkt sich dadurch, welche Beweismittel es gibt in einem Gerichtsverfahren, im Zivilprozess. Ja? Im Zivilprozess gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwas zu beweisen. Und es gibt den sogenannten Strengbeweis. Und da gibt es nur eine Handvoll, nämlich diese, also fünf Dinge, mit denen man etwas beweisen kann. Wir haben ja ganz verschiedene Rollen in einem Gerichtsverfahren. Und auch jetzt bei dem Bibeltext gab es ganz verschiedene Rollen. Ja, das hat man hier ganz schön gesehen, wie viele Leute hier vorne standen. Sieben Stück, sieben verschiedene. Eigentlich hätte man noch mehr dazu stellen sollen, weil es Nachbarn und andere Leute waren und Jünger, das sind ja auch mehrere. Ne? Jeder hatte so seine Aufgabe jetzt hier bei der Textlesung. Jeder hat aber auch eine verschiedene Rolle ausgefüllt in diesem Bericht oder in diesem, dem, was da passiert ist. Und nochmal zurück auf das Zivilverfahren. Da gibt es jetzt tatsächlich also diese fünf Beweismittel. Hier habt ihr sie, da könnt ihr noch was lernen. Ne? Also es gibt den Sachverständigen. Das Sachverständigengutachten ist ein Beweismittel, man kann Dinge sachverständig eben nachvollziehbar machen. Es gibt den sogenannten Augenschein. Was ist das? Das ist der richterliche Augenschein. Der Richter schaut sich das also selbst und persönlich an. Ein Beispiel ist ein Unfall passiert und dann sagt der Unfallbeteiligte, ich konnte da nichts dafür. Das ist so bescheuert hier, da sind so viele Schilder. Und dann fährt der Richter hin und guckt sich das mal an und sagt, das glaube ich oder ich glaube es nicht. Wenn er es mit eigenen Augen gesehen hat, ist das was anderes. Dann gibt es das P, die Parteivernehmung. Ja, dann sind die Beteiligten selbst, die was dazu sagen dürfen. Die können keine Zeugen sein im Übrigen. Ja, wer selbst jemanden verklagt, der kann nicht sein eigener Zeuge sein. Dann gibt es den Urkundsbeweis. Ja, man kann Dinge vorlegen, also Urkunden vorlegen, einen Vertrag zum Beispiel, den man hat, um zu beweisen, dass man Recht hat. Und dann gibt es zuletzt den Zeugen als Beweis. Und schon haben wir Saputz. Ja? So könnt ihr euch das jetzt alle merken und wisst immer, welchen strengen Beweis man führen kann im Zivilverfahren. Der Zeugenbeweis ist jetzt hier als letztes aufgeführt. Das ist das häufigste Beweismittel. Das kennt man auch. Ne? Hätte ich euch gefragt, mit was kann man irgendwas beweisen, wären die meisten von euch wahrscheinlich nicht auf die alle Saputz gekommen, aber auf den Zeugenwerte gekommen. Ne? Das ist der häufigste Beweis. Und soll ich euch was sagen? Das ist der mit Abstand schlechteste Beweis, den man führen kann. Warum? Weil die Zeugen sich unterschiedlich erinnern, weil Zeugen vielleicht ein persönliches Interesse dran haben. Ja? wenn ich euch jetzt, also das führt jetzt ein bisschen weit, aber im Strafverfahren, ja, da können zum Beispiel Ehegatten, Ehepartner können Zeugen sein. Die haben aber ein Zeugnisverweigerungsrecht. Ja, die müssen ja nicht was Negatives aussagen. In einem Zivilverfahren können Ehegatten auch Zeugen sein, selbstverständlich. Dann sagt der Mann, meine Frau hat das gesehen, selbstverständlich kann die das bezeugen. Was würde ein Richter sagen? Naja, die Frau würde ja alles sagen, damit der Mann gewinnt. Ne? Daran sieht man die Nähe des Zeugen, ne? Die kann eine Rolle spielen dabei, wie man seine Aussage bewertet. Aber Zeuge kann es sein, der Ehepartner. Was ist ein Zeuge? In einem Gerichtsverfahren hat ein Zeuge auch eine bestimmte Rolle. Der ist nicht der Richter, der ist nicht der Staatsanwalt, der ist kein Sachverständiger, der Zeuge. Es gibt sachverständige Zeugen. Ja, also wenn ein Metzger zu irgendeiner Metzgersache aussagen soll, dann weiß der ja Bescheid. Ne? Aber er ist kein Sachverständiger, er ist Zeuge. Der Zeuge ist auch keine Partei, haben wir gelernt. Also ist niemand, der direkt beteiligt ist, der sagt aus. Ein Zeuge, jetzt bleiben wir mal beim normalen juristischen Begriff, der ist jemand, der erzählt, was er erlebt hat. Ja, der wird das berichten, was er erlebt hat. Und so lernen wir das auch in dem, so kommt das in dem Bibeltext ja auch rüber. Der sagt, was er erlebt hat. Was tut ein Zeuge? Haben wir jetzt. Also ich vergesse, ihr merkt meine PowerPoint, aber das seht ihr mir bitte nach. Was tut ein Zeuge? Und jetzt fange ich erst juristisch an, gehe dann auf den Bibeltext über. Da lesen wir es jetzt einfach mal im Gesetz nach. So machen wir Juristen das, ne? In der Strafprozessordnung. Da lesen wir, Zeugen sind verpflichtet, zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin zu dem Richter zu erscheinen. Ja? Also, ein Zeuge ist verpflichtet, Aussagen zu machen. Da kommt man nicht drum herum. Sie haben die Pflicht auszusagen, wenn keine im Gesetz zugelassene Ausnahme vorliegt. Was sind denn Ausnahmen, könnte man sich jetzt fragen. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen, warum man nicht als Zeuge aussagen muss. An der Person jedenfalls liegt es grundsätzlich nicht. Sogar der Bundespräsident müsste als Zeuge aussagen, wenn er denn etwas zu bezeugen hätte. Der hat nur andere Vorteile, der Bundespräsident. Das steht auch in der Strafprozessordnung. Wenn der Bundespräsident vernommen werden muss, dann wird er in seiner Wohnung vernommen. Der muss nicht bei Gericht erscheinen. Ne? Hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das im Gesetz steht, diese Besonderheit. Es gibt dann Zeugnisverweigerungsrechte. Das hatten wir ja schon gerade. Man muss manchmal nicht aussagen, wenn man sich selbst oder andere, die einem nahestehen, belastet. Ja? Dann kann man sagen, nö, ich sag nichts. Aber wenn man eben nicht verwandt ist oder verlobt beispielsweise, dann muss man aussagen. Dann ist man verpflichtet auszusagen. Das ist auch ganz witzig. Das ist so ein kleiner Schwank aus meiner Referendarzeit, als ich noch strafrechtlich unterwegs war. Dann ist man erstaunt in solchen Strafverfahren, wie viele Leute plötzlich miteinander verlobt sind. Ja? Weil sie dann ein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Und da gibt es durchaus mal Richter, die dann nachbohren. Ne? Da hat also die Freundin vom Straftäter oder vom Angeklagten, die sagte, wurde dann belehrt, dass sie als Zeugin auszusagen hat, es sei denn, sie hat ein Zeugnisverweigerungsrecht. Ob sie denn mit dem Angeklagten verheiratet oder verwandt wäre oder verlobt, dann sagte sie, ja, ich bin verlobt. Der Richter, der hat schon so ein bisschen gestöhnt und gesagt, es kommt diese Nummer wieder, ne? Und sagt, okay, sie sind verlobt. Wann heiraten Sie denn? Ja, das steht noch nicht fest. Wann hat er Sie denn gefragt? Das weiß ich nicht mehr. Also mit der Verlobung war es nicht weit her, aber sie hat ohnehin ausgesagt, die Dame damals. Hat nicht viel geholfen. Also, ein Zeuge soll Antwort geben, wenn er gefragt wird. Und das lesen wir in 396 Zivilprozessordnung, also nichts biblisch, sondern jetzt mal wieder Gesetz. Der Zeuge ist zu veranlassen vom Gericht, dasjenige, was ihm von dem Gegenstand seiner Vernehmung bekannt ist, im Zusammenhang anzugeben. Das heißt auf Normaldeutsch, nicht Juristendeutsch, der soll einfach erzählen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ja? Erzählen Sie mal, was passiert ist, sagt der Richter, der liest ja nicht das vor, was im 396 ZPO steht. Und dann, das Absatz 2, zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aussage sowie zur Erforschung des Grundes, auf dem die Wissenschaft des Zeugen beruht, das ist manchmal, als würde man eine Lutherbibel lesen, finde ich, sind nötigenfalls weitere Fragen zu stellen. Heißt mit anderen Worten, der Richter fragt dann auch mal nach und er sagt, aha, Sie haben das gesehen, wie war das denn nochmal genau? Ja? Aber nichts anderes. Der Richter fragt, wenn ihr das noch nicht erlebt habt im Gerichtsverfahren, der fragt den Zeugen, jetzt sagen Sie doch mal, was er erlebt hat. Erzählen Sie doch einfach mal, was los ist. Der stellt dem nicht einzelne Fragen, das kommt erst gegebenenfalls danach. Außerdem sagen die Richter den Zeugen meistens, Sie sind zur Wahrheit verpflichtet, ne? Und jetzt erzählen Sie nichts, was Sie nicht wissen, dichten Sie nichts dazu. Und wenn Sie sich nicht erinnern können, dann sagen Sie einfach, ich weiß es nicht mehr. Das ist nicht schlimm. Außerdem sollte eine Zeugenaussage, das muss man manchen Zeugen auch sagen, keine Wertungen enthalten. Ja? Man soll nicht sagen, ich glaube aber das. Ne? Oder ich, also ne? Es gibt den sogenannten Knallzeugen. Das ist der Zeuge, der erst hinguckt, nachdem es geknallt hat beim Unfall. Der kann zu dem Unfallhergang nichts sagen. Aber die erzählen meistens ganz schön viel, die Knallzeugen. Ne? Aber in Wirklichkeit haben sie gar nichts zu sagen. Jetzt kommen wir noch mal zu dem Text. Was ist denn mit dem ehemals Blinden, der hier als Zeuge gefragt wird? Die Nachbarn und die anderen Leute, die fragen ihn, oder die fragen sich, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige sagen ja, andere sagen nein. Und dann wird er zum ersten Mal in diesem Bibeltext aufgefordert, zu erzählen, was hier passiert ist. Und wie er das macht, das mag ich an diesem Bibeltext, das ist so erfrischend. Also so erfrischend sachlich. Als er gefragt wird, berichtet er, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen. Dann schickte er mich zum Teich Siloa. Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan und jetzt kann ich sehen. Viel besser kann eine Zeugenaussage, finde ich, gar nicht sein. Weil da steht ganz genau, der sagt ganz genau, was passiert ist. Der sagt nicht, ja, ich war blind und habt ihr dieses Wunder gesehen und Halleluja und du musst auch und jenes. Er sagt, was passiert ist. Der sagt nicht, das mit dem Brei war aber eklig, aber ich habe es trotzdem gemacht. Nein. Der sagt, was passiert ist. Und jetzt kommen Fragen, die die Nachbarn natürlich interessieren, über diesen eigentlichen Vorgang hinaus. Ja? Wo ist dieser Jesus? Und was sagt er dann? Das weiß ich nicht. Also er berichtet. Das ist das eine, ganz sachlich berichtet er. Und das zweite ist, ich weiß es nicht. Als er gefragt wird, als er etwas gefragt ist, zu dem er nichts sagen kann, vor allem zu dem seine Zeugenaussage, da bleiben wir immer dabei, überhaupt nichts wert wäre, sagte, ich weiß es nicht. Er könnte ja sagen, naja, der ist gegangen und er könnte in diese Richtung gegangen und vielleicht ist er jetzt im Nachbarort. Nein, er sagt, ich weiß es nicht. Was tut ein Zeuge, was lernen wir daraus? Der berichtet ganz knapp und sachlich von seinem Erlebnis. Und er sagt, wenn er was nicht weiß. Und das hängt mit der Rolle des Zeugen zusammen. Und jetzt verlassen wir so ein bisschen den juristischen Bereich und bewegen uns in den frommen Bereich rein. Der Zeuge muss nicht überzeugen. Der muss nur bezeugen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Die Überzeugungskraft liegt in dem, was er sagt. Und in dem, was er erlebt hat vielleicht. Moment, ich will noch mal ganz kurz zurück und dann noch ein bisschen was dazu sagen. Der Geheilte, das haben wir in dem Predigtext öfter mal gehört, der wird ja mehrfach befragt. Seine Eltern werden befragt, er wird befragt. Und ihr erinnert euch vielleicht, der wird ja nachher richtig grantig, als die immer noch nicht genug haben von seiner Zeugenaussage. Aber was auffällt ist, er bleibt immer bei genau der einen Version seiner Geschichte. Nämlich bei dem, was passiert ist. Das verändert sich nicht in seiner Aussage. Und das ist das, was ein Zeuge tut. Er bleibt bei der Wahrheit, weil er eben nicht überzeugen muss. Was wäre dann die Entsprechung für uns heute? Ja? Wie gesagt, ich gebe euch jetzt keine Tipps, wie ihr Zeugen bei Gericht sein sollt, außer dass ihr natürlich die Wahrheit sagt, aber es wird euch schon gesagt. Man muss immer vorsichtig sein, wenn ein Anwalt, der Interesse hat an eurer Zeugenaussage, euch vor dem Verfahren anruft und euch sagt, was ihr sagen sollt als Zeuge. Ne? Das kommt vor, soll vorkommen, habe ich gehört, ist aber eigentlich nicht korrekt. Ne? Wenn unser Zeugnis, jetzt gebe ich bewusst bei diesem Formwort, bleibe ich jetzt mal, wenn unser Zeugnis gefragt ist, ne? Wenn also uns Nachbarn oder Leute fragen, was wir mit Jesus erlebt haben oder warum wir glauben, was ist dann gefragt? Dann ist nach meiner Ansicht gefragt, und das lerne ich aus dieser Geschichte, einfach zu berichten, was erlebe ich mit Jesus? Was habe ich mit Jesus erlebt? Wie verändert vielleicht der Glaube mein Leben? Wie hat der mein Leben verändert? Und wenn ihr nachdenkt, könnt ihr da garantiert Geschichten zu erzählen. Und das ist jetzt genau der Punkt. Wenn ich nichts zu erzählen hätte, dann müsste ich mich fragen, was ist da mit dieser Beziehung zu Jesus? Ich bin überzeugt, selbst wenn man nicht viel zu erzählen hat, irgendetwas hat man zu erzählen. Also ich brauche, um Zeuge zu sein, überhaupt erstmal eine Geschichte, die ich erzählen kann. Ich muss was erlebt haben. Ne? Gestern haben wir wieder welche gesehen, kennt ihr aus eurem Dorf garantiert auch Leute, die auf einer Bank an der Straße sitzen und so jedem Auto nachgucken. Ne? Die haben immer was zu erzählen. Oder die aus dem Fenster starren den lieben langen Tag. Ne? Die haben was zu erzählen. Ist nicht immer hilfreich, was sie zu erzählen haben. Es will auch keiner wissen eigentlich, was sie zu erzählen haben. Aber wenn ihr gefragt werdet, was hast du mit Jesus erlebt? Was ist deine Geschichte mit Jesus? Dann hoffe ich, du hast da was zu erzählen. Das müssen keine gewaltigen, einschneidenden Heilungserlebnisse sein. Das sind manchmal ganz kleine Dinge. Manchmal Dinge, die einem auch erst nach Jahren auffallen. Ich erzähle zum Beispiel immer mal gerne davon, dass ich als Kind und Jugendlicher, also nicht jugendlich, also als Kind, war ich schrecklich jähzornig. Ich hoffe, dass man merkt das mir nicht mehr an, aber ich war ganz schön schlimm. Ich habe mal einen Stuhl durch das Klassenzimmer nach einem geworfen, der mich das über Sachen sich so derartig aufregen, dass man außer sich ist, das ist ja weg. Bis ich begriffen habe, das hat Jesus in mir gewirkt. Nachdem ich mich als Jugendlicher, mein Leben Jesus übergeben habe. Also, achte auf das, was Jesus in deinem Leben tut. Überleg dir, ob du das vielleicht auch mal so für dich aufbereitest, für den Fall, dass dich jemand fragt. Denn das ist gar nicht verboten. Selbst professionelle Zeugen, was sind professionelle Zeugen? Zum Beispiel Polizeibeamte. Ja, die erleben ständig irgendwas, was dann nachher bei Gericht landet. Und dann sind die dauernd bei Gericht und sollen das noch als Zeugen bekräftigen oder aussagen was dazu. Was machen Polizeibeamte? Die ja ständig irgendwas erleben. Das kann man sich gar nicht alles merken. Die gucken vor dem Termin in die Akte. Die lesen sich das nochmal durch, was sie damals erlebt haben oder gesagt haben. Das ist nicht verboten. Ne? Man kann ja seine Erinnerung auffrischen. Wenn der Zeuge natürlich im Gerichtsverfahren nur die Akte vor sich liegen hat und sagt, naja, was ich damals gesagt habe, wird schon stimmen. Ja? Das bringt es nicht. Man muss die Aussage machen bei Gericht. Was heißt das für euch vielleicht? Eventuell führt ihr ja ein Tagebuch oder sogar ein Gebetstagebuch. Guckt doch da ab und zu mal rein, was ihr da mit Jesus erlebt habt, um diese Situation euch neu zu vergegenwärtigen und dann vorbereitet sein auf so eine Zeugensituation. Warum nicht? Nächster Punkt. Braucht ein Zeuge. Die Pharisäer verhören den Geheilten zum zweiten Mal. Jetzt machen sie ein bisschen Druck. Sie beschworen ihn, bekenne dich zu Gott und sag die Wahrheit. Das ist so viel, wie wenn der Richter sagen würde, sie wissen auch, ne, sie müssen die Wahrheit sagen, sie können beeidet werden. Ein falscher Eid kann mit Gefängnis bestraft werden. Ne, das macht so ein bisschen mehr Druck auf die Zeugenaussage. Und die Pharisäer wollen jetzt wissen, wir behaupten jetzt, wir wissen, dass dieser Jesus ein sündiger Mensch ist. Ne? Sie legen ihm diese Aussage vor. Und was macht er? Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Das liegt außerhalb dessen, was er erlebt hat und was er weiß. Deswegen sagt er, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er gemacht? Wie hat er dich geheilt? Also sie drängen immer mehr, die Pharisäer. Und was macht der Geheilte? Jetzt wird er ein bisschen verärgert. Ja? Er sagt dann, und das finde ich ganz erstaunlich, warum soll ich alles nochmal erzählen? Das ist ja eine Situation, die für ihn durchaus unangenehm war. Ne? Die Pharisäer, die so ein bisschen mit den Schriftgelehrten auch die Aufgabe, jetzt müssen die Theologen mich korrigieren, wenn das gar nicht stimmt, die Religionspolizei so ein bisschen waren, ne, die streng darauf geachtet haben, werden jetzt die ganzen Gesetze eingehalten oder nicht? Ne? Die fragen ihn und die fordern ihn heraus, Farbe zu bekennen. Die wollen ihn bei irgendwas erwischen, beziehungsweise eigentlich wollen sie Jesus bei was erwischen. Ne? Und der bleibt aber standhaft. Der dichtet nichts hinzu. Der sagt auch nicht, jetzt lasst mich in Ruhe. Der sagt nicht, lasst den Jesus in Ruhe, sondern er sagt, das, was er erlebt hat, habe ich euch gesagt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Macht euch selbst ein Bild draus. So könnte man das auch übersetzen. Und als die ihn dann anschreien, als sie behaupten, wieder besseres Wissen, du bist sein Jünger, dann passiert was ganz Erstaunliches. Der Geheilte, der sagt, der dreht den Spieß um. Der sagt, das ist ja jetzt merkwürdig, dass ihr das behauptet. Ich wäre sein Jünger. Und ihr wisst nicht, wo er herkommt. Ja? Dieser Mann hat mich von Blindheit geheilt. Das habe ich jetzt bezeugt. Ihr behauptet, ihr wisst nicht, wo er herkommt. Und ich für mich sage, er weist sie darauf hin, was sie eigentlich in der Bibel lesen können oder was sie lesen müssten. Meines Erachtens weist er da auf eine Textstelle hin in Jesaja 35, Vers 5. Da steht, wenn Ich hoffe, ich habe es hier. Jesaja 35 sagt, denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Wenn das passiert, dann wisst ihr, Gott handelt. Und der Geheilte sagt zu den Pharisäern, ihr habt Gott handeln gesehen. Und behauptet, ihr wisst nicht, wo dieser Mann herkommt. Er ist von Gott. Der argumentiert messerscharf. Der schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Der eigentlich blinde Bettler. Und er fällt dabei keinesfalls aus seiner Rolle als Zeuge. Erst als er eben so sehr bedrängt wird, sagt er mehr, als er erlebt hat. Und wie ist das passiert? Was hat er bekommen, der Zeuge? Was braucht er, damit er seine Zeugenaussage auch in dieser Drucksituation aufrechterhalten kann? Er braucht den Heiligen Geist. Anders ist das für mich nicht erklärbar, dass er nämlich jetzt auf diese Fragen entsprechend antworten kann. Wie komme ich drauf, dass das wohl der Heilige Geist sein muss? Und zwar lesen wir das wiederum in der Bibel. Zum Beispiel in Lukas 21, 14 und 15. Ihr sollt nicht schon vorher darüber nachgrübeln, wie ihr euch vor Gericht verteidigen könnt. Denn ich selbst werde euch Weisheit geben und euch zeigen, was ihr sagen sollt. Dem werden eure Gegner nicht widersprechen können. Also, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Ich werde bei euch sein und bei der Zeugenaussage unterstützen. Lukas 21. Oder zum Beispiel in Johannesevangelium. Ja, als Jesus über Johannes redet. Der Johannes, wir erinnern uns, Johannes der Täufer, der in der Wüste lebt, der predigt, der tauft, der auf Jesus hinweist. Von dem heißt es, sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Johannes war nur der Zeuge, der aber ausgestattet war mit dem Heiligen Geist und deswegen so vollmächtig reden konnte. Also, was braucht ein Zeuge? Ein Zeuge braucht, bekommt aber auch und hat den versprochen bekommen, den Heiligen Geist. Was passiert mit einem Zeugen? Paragraph 401 ZPO, also Zivilprozessordnung, und Paragraph 71 Strafprozessordnung. Ne, das ist der gleiche Text, deswegen konnte ich das so aufschreiben. Der Zeuge wird nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz entschädigt. Ne, wer als Zeuge bei Gericht aussagen muss, wenn er schon dahin muss, der kriegt Fahrtkosten erstattet, Verdienstausfall und so weiter. Ne? Und da kann man also ruhig hingehen als Zeuge, wenn man denn schon da ist. Man hat keinen, zumindest keinen Nachteil davon. Immerhin trägt der Zeuge ja zur Wahrheitsfindung bei. Ne? Dann soll er auch was bekommen. Was ist denn aber hier mit in unserem Text? Was bekommt denn der Geheilte nach seiner Zeugenaussage? Da fuhren sie ihn an, die Pharisäer. Du warst doch schon bei deiner Geburt ein Sünder und willst uns belehren? Dann schlossen sie ihn aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Na toll. Da hat sich der Geheilte mit seiner Ehrlichkeit, seinem Freimut und dem Festhalten an der Wahrheit einen, wie man so schön sagt, Bärendienst erwiesen. Ja? Keine Zeugenentschädigung, sondern noch eine Bestrafung. Ist das also so, dass man als christlicher Zeuge im wahrsten Sinne ein Märtyrer ist? Die Altgriechen unter uns wissen jetzt, von was ich rede. Das deutsche Wort Zeuge ist im Altgriechischen das Wort Märtyrer. Ne, das Wort Märtyrer kennen wir auch. Das sind diejenigen, die für ihre Überzeugung leiden oder sterben. Ist also ein christlicher Zeuge immer gleich auch ein Märtyrer? Lesen wir mal weiter, was im Bibeltext steht. Und zwar geht es ja weiter, nachdem er aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Da kommt Jesus zu dem Geheilten, als er das hört, und fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und das ist eine der wenigen Textstellen im Neuen Testament, in denen Jesus sich als Messias, als Menschensohn zu erkennen gibt. Und der Geheilte sagt, wenn du mir ihn zeigst, dann will ich an ihn glauben. Und Jesus sagt, du hast ihn gesehen. Ich bin es, sagt er damit. Und der Geheilte glaubt. Was folgt daraus? Oder was ist das? Jesus sucht den Zeugen, der ausgestoßen worden ist. Jesus sucht ihn auf und er gibt ihm seine Zeugenentschädigung, seine Belohnung. Neben der körperlichen Heilung, die am Anfang stand, die quasi umsonst war, und der Auslöser für die Zeugenaussage war, ne, das, was er brauchte, dieses Erlebnis, kommt jetzt die geistliche Erweckung. Der merkt, an mir ist was geschehen, was Gott nur tun kann. Das merkt der Geheilte, das haben die Pharisäer nicht gerallt. Und dann, obendrauf zu dieser Erweckung, kriegt er noch von Jesus ewiges Leben. Die Begegnung mit Jesus verändert ihn körperlich, aber auch geistlich völlig. Und ich bin überzeugt, dass jedes Bezeugen von Jesus über das Erleben hinaus euer Leben verändern kann und das Potenzial hat, andere auch noch zu verändern. Das heißt, wer selbst als Zeuge was sagt, der verändert andere, der wird aber auch selbst verändert. Weil Jesus versprochen hat, das, was du sagst, das wird nicht umsonst sein. Für dich selbst nicht und für andere nicht. Fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Und lest vielleicht zu Hause diesen Text nochmal, weil ich den ganz spannend finde. Wenn man den nochmal vor dem Hintergrund dessen, was wir heute gehört haben, lesen. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der erzählt, was er erlebt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Was tut ein Zeuge? Ein Zeuge bezeugt, er muss nicht überzeugen. Das muss dann das, was das Gegenüber gehört hat, machen. Was braucht ein Zeuge? Ein Zeuge braucht den Heiligen Geist. Aber der ist ihm auch versprochen, der bekommt ihn auch, den Heiligen Geist. Und was passiert mit einem Zeugen? Ein Zeuge begegnet Jesus und wird von ihm verändert. So viel, so ein bisschen juristisch in diesem Bibeltext.